Crohn, Colitis und Co., der DCCV-Podcast. Herzlich willkommen zu diesem Podcast Crohn, Colitis und Co., der DCCV-Podcast, einem Format der DCCV und heute wieder vom Landesverband Berlin-Brandenburg. Für alle, die uns noch nicht kennen, die DCCV steht für die Deutsche Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa Vereinigung. Wir sind ein Selbsthilfeverband für Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen kürzen wir hier gerne als CED ab. Und ja, die DCCV verfügt derzeit über 22.000 Mitglieder, welche sich nach dem Prinzip von Betroffene für Betroffene austauschen und engagieren. Mein Name ist Sissy und ich bin selbst von einer CED betroffen, da ich seit meiner Kindheit an Morbus Crohn leide. Und seit nun knapp mehr zwei Jahren darf ich mich im Landesverband, im Team des Landesverbands Berlin-Brandenburg, der DCCV, auch ehrenamtlich engagieren. Mit dem Podcast verfolgen wir hier das Ziel, gemeinsam mit Experten und Expertinnen im Interview euch Zuhörenden da draußen ganz einfach, aber vor allem auch unkompliziert mit relevanten und wissenschaftlich fundierten Informationen und Neuigkeiten rund um Morbus Crohn und Colitis ulcerosa zu versorgen. In der heutigen Folge widmen wir uns dem Thema Entspannung. Genauer gesagt wollen wir uns über den Einfluss von Entspannungsstrategien auf die CED unterhalten. Und genau dazu haben wir heute eine Expertin und Diplompsychologin Anja Horn zu Gast. Hallo, liebe Anja.
Ja, hallo Sissy.
Hi.
Hallo.
Ja, vielleicht kurz zu Anja. Anja ist ausgebildete Diplompsychologin, Hypnotherapeutin und führt auch in Berlin eine eigene Praxis. Sie ist ebenfalls an einer CED erkrankt und hat in der Vergangenheit auch schon ehrenamtlich sich bei der DCCV eingebracht. Also ja, sehr schön, dass du heute hier bist und uns hier in dem Projekt mit deiner Zeit und deinem Wissen unterstützt.
Ja, das freut mich auch. Vielen Dank. Ja,
Anja, bevor wir jetzt, sage ich mal, inhaltlich in die Themen reingehen, ich weiß auch aus dem Vorgespräch, du bist aktuell mit deiner Praxis umgezogen. Hat das alles gut geklappt?
Ja, das hat gut geklappt. Es war ein bisschen Stress. Also ich habe auch gleich Herpes bekommen vor lauter Stress. Ja, aber es war ein guter Stress und ich bin gut angekommen. Es ist nicht alles ganz fertig, aber das gehört dazu manchmal.
Ne? Ja, sehr gut. Also ne, wir tauschen uns ja hier heute jetzt oder nehmen diese Folge auch virtuell auf. Und ich kann Anja sehen, also das, was ich im Hintergrund an der Praxis erkenne, sieht auf jeden Fall gut aus. Und die andere Frage, sage ich mal, die glaube ich jetzt schon auch den Zuhörenden unter den Nägeln brennt, ist, ich habe es ja schon angeteasert, du bist ebenfalls an einer CED erkrankt. Magst du dann auch mal vielleicht mit deinen eigenen Worten uns was drüber erzählen? Wann war deine Diagnose oder wie geht's dir aktuell mit deiner CED?
Ja, also ich bin im Grunde so ein bisschen so ein typischer Fall. Also ich habe Ende 2007 war das die Diagnose Colitis ulcerosa gekriegt, genau in meiner Diplomarbeitsphase, ja, also da sind wir schon dann auch gleich ein bisschen im Thema, ne? Stress, immenser Stress als Auslöser. Das mittlerweile geht es mir relativ gut damit. Also ich habe 2 bis 3 Schübe im Jahr, die sich in Maßen halten, die schwierigen, ganz schwierigen Phasen sind im Moment jetzt ein bisschen länger her, das ist gut. Ja, und ich kenne aber auch den Stress, den das macht, immer ne, damit zu rechnen, dass mal was wiederkommt. Ne? Also diese Erwartungsangst oder diese Sorge, dass was wiederkommt und damit umzugehen. Ne? Das ist sowas, was mir sehr vertraut ist. Und ja, genau. Was mir aber auch hilft jetzt, ne, auch in unserem Thema, was wir hier heute haben, ne, Entspannung und Stress, da auch nochmal ja, meine Erfahrung, die Erfahrung meiner Patienten und sich auch die vieler Zuhörer dann auch besser zu verstehen, ja, was Stress so mit einem macht und wie man gut damit umgehen kann. Ne?
Das heißt, du behandelst auch oder hast auch Patientinnen, die ebenfalls eine CED haben. Ist das, sage ich mal, auch was ein Thema, mit dem man dann auch zu dir kommen könnte? Also
Ja, grundsätzlich schon. Es ist so mit den Therapieplätzen ist so eine Sache. Ne? Mhm. Also ich bin ja vor allem bin ich Psychotherapeutin. Was ich auch mache, ist, dass ich zwischendurch immer mal wieder, jetzt längere Zeit nicht, aber geplant fürs nächste Jahr auch Bauchhypnosegruppen mache. Da kann ich später aber noch was zu sagen. Ja, also so, dass ich da immer wieder auch im Kontakt mit anderen Betroffenen bin und im Austausch und das, genau, also Bauchhypnose als Angebot für Teilnehmer, aber es ist für mich natürlich auch ein persönlicher Austausch immer ein bisschen, ne? Also auch auf verschiedenen Ebenen für mich sehr spannend und interessant. Ja.
Oh, super. Also ich freue mich wirklich sehr, du hast auch gerade ja schon mit der Bauchhypnose ein bisschen was angeteasert, wo wir vielleicht ja nachher auch nochmal ausführlicher drauf zu sprechen kommen. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal ganz generell mit der Thematik, okay, Entspannung. So ganz generell zum Verständnis, was genau ist Entspannung? Ne? Wie zeigt sich das? Oder vielleicht auch andersrum gefragt, was genau ist Stress und wie zeigt sich dieser?
Ja, also ich finde es ganz sinnig, das so rum anzufangen, wie du es jetzt gerade eingeleitet hast, also mit dem Stress zu beginnen, weil es liegt ja in dem Wort Entspannung schon drin, dass es darum geht, auch eine, also in der Entspannung darum geht, eine Spannung loszulassen. Ne? Also ein, und die Entspannung beschäftigt uns ja in der Regel dann im Alltag oder auch jetzt im Zusammenhang mit der Erkrankung, wenn wir merken, dass zu viel Spannung da ist, zu viel Stress, dass es irgendwie darum geht, in unserem System wieder ein Gleichgewicht herzustellen, eine Balance herzustellen. Und Stress kann man, vorhin habe ich mir noch mal was angeguckt, was ich schon länger nicht mehr gesehen, mir durchgelesen hatte. Es gibt ja so viele Definitionen von Stress, ne? Und da bin ich noch mal auf eine gestoßen, die ich ganz hilfreich finde, nämlich die, dass Stress im Grunde bedeutet, ganz allgemein gesagt bedeutet, dass wir unser ganzes System, also alles, was uns zur Verfügung steht, und körperlich und mental darauf einstellen, mit Herausforderungen der Umwelt umzugehen, ne, also, oder inneren Herausforderungen, ne, Stressoren kommen nicht immer nur von außen. Und das bedeutet, dass wir natürlich auch gewisse Stressoren eben als Stress bewerten müssen überhaupt erstmal. Wir müssen erstmal erkennen, dass da ein Stress ist, damit unser System das da drauf reagiert. Oder unser körperliches System muss das erkennen. Ja, dann kann man sich das natürlich auf einer biologischen Ebene angucken oder physiologisch. Ja, das bedeutet, also Stress geht einher, damit das unser sympathisches Nervensystem, also ein Teil unseres vegetativen Nervensystems, der für Aktivierung zuständig ist, dass der quasi hochfährt. Das bedeutet, wenn der Stress stärker ist, auch, dass tatsächlich auch so immunologisch was passiert.
Also vielleicht ganz simpel gesagt, wie kannst du es nochmal, also immunologisch zum Beispiel, ne, was bedeutet das? Was passiert da, wenn wir Stress haben in unserem Körper?
Also wenn das Stresssystem hochfährt, also im Rahmen dieser sympathischen Aktivierung nennen wir das, dann hat das einmal eine hormonelle Komponente. Das bedeutet, dass verschiedene Hormone ausgeschüttet werden, zum Beispiel das Cortico-Releasing-Hormon, das dafür sorgt, dass unser Körper in so eine Art Abwehr- und Verteidigungshaltung kommt, ja, um mögliche bakterielle Angreifer zum Beispiel abzuwehren. Ja, das wäre so ein typischer Effekt, warum wir auch oft, wenn wir in einem mittleren Stress sind, gar nicht unbedingt krank werden. Ja, und unser Immunsystem ist dann aktiviert. Ja, wir sind irgendwie
gewappnet.
Genau, aber es geht eben schon auch noch weiter, also ganz konkret für die CED interessant ist dann natürlich, dass auch Histamine freigesetzt werden, dass tatsächlich auch milde, mittlere Entzündungsprozesse in Gang gesetzt werden, um eben diese Abwehr zu gewährleisten. Man könnte sagen, also ein gewisses Stresslevel befördert milde Entzündungsreaktionen im Körper. Das ist so eins. Aber es gibt natürlich auch anderes, was im Stress passiert. Also unsere Atmung wird in der Regel etwas flacher, unser Herzschlag beschleunigt sich, die Verdauung wird ein bisschen, der Verdauungsprozess wird ein bisschen gebremst, ja, also die Darmtätigkeit reduziert sich. Also das alles dient dazu, dass wir uns eben diesen Herausforderungen stellen können und ist per se auch nicht unbedingt schlimm erstmal, ne? So.
Du hast jetzt gerade gesagt, es ist nicht unbedingt schlimm und trotzdem wissen wir ja, ne, also ganz generell oder ist das Verständnis, glaube ich, so Dauerstress, Permanentstress, viel Stress geht meistens dann auch mit einer gesundheitlichen Verschlechterung einher. Wie ist das mit deiner Einschätzung, was ist denn Entspannung genau entgegengesetzt oder wie relevant ist das auch aktuell für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden, besonders auch in dieser digitalen und schnelllebigen Zeit?
Ja, das ist eine ganz große Frage, aber ich danke dir dafür, weil ich finde das schon sehr, sehr wichtig, sich die Zeit auch anzugucken, in der wir leben, um zu verstehen, warum uns das manchmal eben so schwer fällt, zu entspannen. Ich würde sagen, es ist relevanter denn je tatsächlich, ja, sich zu entspannen. Und dieses Entspannen ist deswegen aus meiner Sicht oft auch so schwierig, weil vieles, was wir dazu brauchen, überhaupt nicht dem Zeitgeist entspricht. Also wir brauchen Zeit, wir brauchen eine gewisse Ruhe, also auch eine Reizabschirmung. Wir brauchen unter Umständen vielleicht auch einen direkten harmonischen Kontakt zu unseren Mitmenschen, um entspannen zu können, also und den zu denen wir warme Gefühle haben, sag ich mal, ja, also ja, herzliche Gefühle haben. Also all das ist oft und für viele Menschen im Moment nicht so leicht. Also wir sind viel abgelenkt, viel nicht bei uns, ja. Es ist natürlich so die alte Leier mit dem Smartphone und so, und ne, also da dran zu hängen, aber es ist wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen, wie viel Zeit und Energie das auch bindet in uns, ohne dass wir das merken, und wie viel Pseudo-Entspannung das auch schafft an manchen Stellen. Ne? Also wo wir denken, so jetzt lege ich mich abends ins Bett und dann ruhe ich mich jetzt mal ein bisschen aus und dann hänge ich aber doch irgendwie im Internet und surf und kauf was oder was auch immer, ne? Und denke, ich entspanne mich.
Auf Instagram. Ja,
genau. Zum Beispiel, genau, genau.
Oder ich höre so einen tollen Podcast und finde vielleicht dadurch auch zu entspannen.
Ja.
Ja, okay, jetzt haben wir schon im Endeffekt uns mal angeguckt. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also Stress oder beziehungsweise Entspannung lassen sich in Gegenseitigkeit ganz gut erklären. Wir wissen, dass bei Stress, also dass das schon auch einen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden haben kann, weil dort hormonelle Prozesse auch entstehen, die Einfluss auf unsere gesamte körperliche Verfassung und Gesundheit haben können. Und in der heutigen Zeit, ja, merken wir, es ist relevanter denn je vielleicht, kann man das auch so klassisch oder so streng formulieren. Es ist wichtig, sich zu entspannen und ein bisschen die Reize zu reduzieren und dem Körper die Ruhe zu geben, vielleicht sich auch zu regenerieren, ne, und diese aktivierenden Prozesse, wie du sie ja genannt hast, vielleicht auch mal zu unterbinden, dass einfach der Körper nicht permanent in einem Dauerstresslevel ist, kann man das so sagen?
Ja, man kann schon sagen, dass das eigentlich Gesundheitsschädliche, das hattest du ja auch eingangs gesagt, das ist letztlich der Dauerstress. Und der Dauerstress ist, wenn wir morgens merken, wenn wir auf den Terminkalender schauen und kriegen schon einen buchstäblichen Schreck, ja, dass es alles zu viel ist, dann können wir davon ausgehen, dass eben in uns biologisch auch da etwas abläuft, nämlich dass dieser Stress sich auch auf einer hormonellen und zellulären Ebene auswirkt, nämlich insofern unser Stressregulationssystem sich erschöpft, buchstäblich. Ne? Das heißt, das, was ich eingangs gesagt hatte mit dieser milden Entzündungsreaktion beispielsweise, das ist etwas, was ja, wenn der Stress dann irgendwann vorbei ist, wenn wir uns regenerieren können, was dann auch wieder runterreguliert wird, ja, durch eine Cortisolausschüttung findet das statt. Das heißt, das System kann sich wieder beruhigen und wenn wir aber diese Regeneration nicht haben, wenn wir Zeitdruck nicht ausreichend rausnehmen, na, wenn der Schlaf zum Beispiel als Erholung nicht mehr reicht, dann findet etwas statt, was wir so ein bisschen verstehen können wie so eine Art eine Erschöpfung der Zellen oder dass die Rezeptoren nicht mehr so gut auf dieses beruhigende Cortisol ansprechen. Das bedeutet, der Körper versucht, sich wieder runterzufahren und das funktioniert aber nicht so gut mehr, weil einfach dieser Zustand des Stresses in uns so lange angehalten hat. Und dann brauchen wir einfach wieder mehr Zeit, ne, um wieder auf so ein Level zu kommen, dass wir ja
uns in unserer Balance befinden.
Vielleicht ein bisschen, ja. Ja, und ne, so, dass wir es fühlen, aber dass es auch eben körperlich auch stattfindet.
Mir liegt ja die ganze Zeit schon der Begriff der Resilienz so ein bisschen auf der Zunge. Also ne, wie widerstandsfähig sein im Sinne dem Stress begegnen zu können, dass es nicht Dauerpegel bleibt und wir auch ja, unseren Körper nicht körperlich belasten. Ne? Also das ist an der Stelle da, würde ich sagen, auch ganz relevant. Jetzt konkret auf die CED bezogen. Wie wichtig ist da an der Stelle Entspannung als Gegenpol für den Stress? Gibt es da irgendwie, hast du da eine Idee, wie sich das auf die Entstehung, also wir wissen, es ist eine multifaktorielle Erkrankung, es ist nicht eins zu eins wahrscheinlich darauf zurückzuführen, aber vielleicht auf den Verlauf oder auf den Erhalt von Remission bei einer CED. Wie wirkt da Entspannung dem Stress entgegen?
Ja, also die interessantesten Studien dazu für mich, weil ich ja von der hypnotherapeutischen Richtung komme, sind die Studien zur Bauchhypnose. Es ist ja so, dass also im Grunde sind das jetzt zwei Fragen. Ne? Also die eine Frage ist die, ne, welchen Beitrag leistet der Stress zur Entstehung der CED, ne, wenn ich dich richtig verstehe. So. Und die andere Frage ist, welchen Beitrag leistet die Entspannung zur Linderung der Beschwerden und ja, im weiteren Sinne zur Heilung, ja, oder als ein Aspekt. Ja, so. Genau. So, das ist, ich beantworte erstmal die erste Frage. Das ist, wie ich schon vorhin meinte, was ganz klar ist, ist, dass Stress, also immenser Stress und Dauerstress häufig ein Auslöser ist für den allerersten Krankheitsschub. Das wissen wir. Das gilt nicht nur für die CED, sondern auch für verschiedene andere Erkrankungen. Autoimmunerkrankungen, also als Auslöser, aber eben nicht als Ursache. Ne? Das ist schon wichtig. Auf der anderen Seite gibt es schon auch Erkenntnisse dazu, dass zum Beispiel ganz frühkindlicher Stress dazu führen kann, dass schon ganz früh immunologisch also in unserem Immunsystem Dysregulation passiert, also dass das nicht optimal funktioniert und dass zum Beispiel eine Neigung zu überschießenden Entzündungsreaktionen gibt. Das sind aber eher so unspezifische Wirkungen. Damit lässt sich noch nicht genau erklären, dass man dann später oder vorhersagen, dass man später eine CED bekommt. Ja, da gibt es verschiedene andere Punkte, die da noch eine Rolle spielen, ja, erbliche Aspekte und so weiter. Ne? Ja, und der Verlauf einer CED lässt sich durchaus mit beeinflussen in vielen Fällen. Ich sage das vorsichtig, weil es ist kein so wie alles, wie auch Medikamente, gilt es genauso auch für Entspannungsverfahren, dass alles möglicherweise wirken kann und man immer individuell gucken muss, aber es ist ein absolut auch wirksames Mittel, um den Verlauf zu beeinflussen. Und da gibt es ein paar Studien, zum Beispiel von Professor Dr. Gabriele Moser, die ja auch immer wieder mal in den Medien oder wenn man da mal googelt, dann findet man da einige auch Vorträge von ihr, die untersucht hat, inwiefern sich Entspannungsverfahren, in ihrem Fall ist es dann die Bauchhypnose, vor allem auch auf die Remissionsphasen und die, hauptsächlich auf die Remissionsphasen auswirkt. Also wir finden da eine gute Wirksamkeit der, also regelmäßiger Bauchhypnoseanwendung. Also das geht je nach Konzept, entweder täglich oder mehrmals die Woche, auf den Remissionserhalt. Ja. Und wenn ich das recht erinnere, dann liegt das in so einer Größenordnung wie in etwa dreimal längere Remissionsphasen, als das der Fall ist, wenn man keine Entspannungsverfahren oder in diesem Fall wurde wirklich nur die Bauchhypnose untersucht, anwendet.
Ja, ist wirklich spannend. Für die, die vielleicht jetzt heute das erste Mal reinhören, nur zur Klärung nochmal, Remission ist quasi der ruhende, nicht akute Schub, also quasi eine ruhende Phase im Verlauf einer CED, die ja chronisch ist und deswegen sich immer abwechselt zwischen aktiven Schüben und den angestrebten Remissionen.
Ja.
Du hast gerade angesprochen, ne? Also der wissenschaftliche Nachweis, ich glaube, eine Studie war es, die können wir super gerne wieder in den Shownotes auch verlinken, wenn jemand da nochmal Interesse hat, auch nachzulesen. Also wir wissen nicht, ob es quasi Einfluss hat auf den Ausbruch, ne, die Erkrankung an sich mit einer CED, aber was zumindest bei der Bauchhypnose nachgewiesen ist, ist, dass es zumindest den Verlauf oder die Remission, sage ich mal, positiv beeinflussen kann. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten, du hast Bauchhypnose erwähnt, was gibt es dann noch, was, sage ich mal, in gewisser Weise vielleicht auch wissenschaftlich fundiert ist an Entspannungstechniken?
Es gibt Studien zu Yoga und zu Qigong. Da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auch in unsere letzten Ausgaben vom Bauchredner. Es gab auch vom Arbeitskreis Komplementärmedizin, ich bin ja Mitglied im Arbeitskreis Komplementärmedizin, der DCCV auch, also da haben wir auch einen Kollegen, der Yoga praktiziert, der sich da auch sehr gut auskennt und eine Kollegin, die Qigong praktiziert und die darüber auch berichtet haben im Bauchredner. Es ist noch nicht so ganz klar, inwiefern es wichtig ist, welche Entspannungsmethode man jetzt anwendet. Ja? Es gibt ja noch eine Menge andere Sachen. Es gibt autogenes Training, es gibt progressive Muskelrelaxation, es gibt Meditation. Zum Beispiel die Bauchhypnose, die ist ja sehr eben an den Bauch gerichtet. Das heißt, das ist ein Entspannungsverfahren, in dem man sich zum Beispiel Bilder vorstellt, die dafür sorgen, dass der Darmtrakt sich entspannen kann, die aber auch Bilder, Heilungsvisionen enthalten. Ja, also das klingt jetzt sehr esoterisch, das ist nicht so gemeint, sondern eher wie Heilungsfantasien, die unser Körpergedächtnis daran erinnern sollen, wie sich ein gesunder eine gesunde Darmfunktion zum Beispiel, wie die aussieht. Es wird verbildlicht sozusagen. Also das sind viele verschiedene Möglichkeiten, entweder mit Bildern oder eben einem eher mechanischen Entspannungsverfahren wie der progressiven Muskelrelaxation oder mit dem Yoga, wo Bewegung auch eine Rolle spielt, uns zu entspannen. Ich weiß jetzt nichts darüber, welches Verfahren da besser ist als andere, aber ich würde dafür plädieren, immer sehr individuell zu schauen, womit man sich wohlfühlt. Ja.
Ja, also es ist wahrscheinlich, wie du ja auch schon angesprochen hast, jede CED ist höchst individuell. Der Verlauf, ne, die Faktoren, die dazu geführt haben, sind höchst subjektiv. Und neben der Medikation kann man vielleicht auch bei der Entspannungstechnik nicht vorher sagen, wie das sich dann auswirken wird oder ob es so erfolgsversprechend ist, wie vielleicht auch bei anderen. Ja, das ist nochmal ein schöner Hinweis. Und so ganz generell gibt es vielleicht 2, 3 Argumente, was definitiv der Vorteil von einer Entspannungstechnik oder entspannungsfördernden Aktivität bei einer CED sein kann?
Der wichtigste Vorteil für mich, der mir als allererstes immer einfällt, ist die eigenen Körpersignale ernst zu nehmen, also wieder auch einen anderen Bezug zu seinem Körper zu bekommen. Also sich wieder zu erleben in einem entspannten Zustand, gerade in so in schwierigen Zeiten, ja, das ist für mich nahezu ja, universell wichtig, aber bei CED nochmal besonders, weil viele CED-Betroffene ja oft auch so ein, ja, eben unter ihrem Körper so leiden, ne? Oder vor allem eben unter dem Bauchgefühl leiden, ja, und unter Erschöpfung und Schmerzen zu tun haben und überhaupt sich das wieder in einem entspannten Zustand zu erfahren, ist einfach ganz auf verschiedenen Ebenen ganz wichtig. Also einmal eben, um Stress abzubauen, aber ich finde, es ist eigentlich mehr als das. Es geht darum, sich auch liebevoll und mit Zeit und Ruhe und guten Bildern, ja, und auf eine ganz andere Art seinem Körper mal wieder zu widmen. Das ist so das eine. Und es gibt neben den psychologischen Argumenten, die für die Entspannungsverfahren bei CED sprechen, gibt es auch ganz klare medizinische Gründe, warum das sehr sinnvoll ist, weil ähnlich wie das auch Medikamente tun, die Entspannungsmethoden, also regelmäßige Entspannungspraxis zum Beispiel durch Bauchhypnose, Entzündungsmarker im Blut senkt, ja. Also sowas wie die Interleukine und die Substanz P, um da so ein paar zu nennen, die im Entzündungsprozess, also die Entzündungsprozesse fördern oder verursachen im Darm, die werden gesenkt durch regelmäßige Entspannungspraxis. Das ist sehr gut belegt mittlerweile. Dazu gehört auch, dass ich finde, wenn man sowas macht, also wenn man Entspannungsverfahren für sich anwendet, und das berichten auch viele meiner Patienten, dass sie dadurch eben insgesamt in einem besseren Kontakt mit ihrem Körper sind. Und das heißt auch, dass sie zum Beispiel schneller erkennen, wenn sie überlastet sind. Also dieses schneller bemerken, was ist eigentlich mit mir, ja. Weil ich nämlich wieder weiß, wie sich es eigentlich anfühlt, wenn ich entspannt bin, weiß ich dann auch schneller, wie sich das anfühlt, wenn ich im Stress bin. Also ich kann präventiv eigentlich schneller Grenzen ziehen für mich zum Beispiel. Und das ist was für viele Menschen, aber eben auch für CED-Betroffene ja oft ganz wichtig ist. Und das auch mit einem Selbstbewusstsein zu tun. Ja, also nicht nur, weil ich jetzt gerade so über mein Limit gegangen bin und der Schub ist so stark und ich kann nicht mehr und dann auch oft so schambesetzt. Ja, jetzt muss ich mir frei nehmen. So, weil ich nicht mehr kann, sondern unter Umständen schon etwas früher, ja, in kleinen Dosen immer wieder auch mal Nein sagen zu können. Und dabei helfen aus meiner Sicht, also hilft da die regelmäßige Praxis der Entspannung, ja, weil wir ja unsere Zustände besser kennenlernen, ne, in denen wir so sind manchmal.
Ja, ich musste eben so an generell auch Achtsamkeit, also mein Weg der Entspannung führte tatsächlich über die Achtsamkeit. Ich habe einen MBSR-Kurs gemacht und kann da auch nur sagen, wie du es auch formuliert hast, ne, so ich glaube, positiv sich Bilder zu affirmieren, sage ich mal, geht es ja auch darum, erstmal die eigene Wahrnehmung ganz wertfrei, sag ich mal, auch überhaupt zu ermöglichen, zu sagen so, hey, okay, was passiert gerade in mir, bei sich zu sein, den Blick vielleicht auch nach innen zu richten und überhaupt erstmal die Zeit zu schaffen für die Wahrnehmung, zu merken, okay, wie geht's mir gerade? Also innezuhalten und zu merken, hey, okay, ich bin gerade super im Stress, ich merke, ne, ich unterdrücke vielleicht auch generelle Bedürfnisse, die von meinem Körper aufkommen. Jetzt nicht mal nur der Gang zur Toilette, sondern auch so grundlegende Sachen wie ich muss was trinken oder eigentlich habe ich Durst oder Hunger und ich habe eigentlich das Bedürfnis, mich auszuruhen. Ja, das ist natürlich dann, also habe ich bei mir auch gemerkt, definitiv eine schöne Möglichkeit, da mit dem eigenen Körper in Austausch zu kommen und langfristig auch zu schauen, okay, worauf kann ich achten, wenn diese Symptome, sage ich mal, ne, oder wenn da was aufkommt und wie kann ich dem entgegenwirken. Wir haben jetzt Bauchhypnose angesprochen, wir haben Achtsamkeit jetzt gerade auch einmal schon angesprochen, autogenes Training, progressive Muskelentspannung. Gibt es da noch weitere Möglichkeiten? Du hast ja gesagt, das ist höchst subjektiv, was unsere ZuhörerInnen machen können, wenn sie sagen, hey, okay, ich möchte mich entspannen, was kann ich tun?
Ja, also ich bin ja ein großer Fan davon, jetzt auch für mich persönlich und auch so, was ich immer so als guten Ratschlag mitgebe, ist, sich zwei Dinge aus all dem, was es da so gibt, herauszusuchen. Also einmal etwas für den akuten Stress, ja, und da gibt es Verschiedenes. Ne? Es gibt natürlich mittlerweile eine Menge Apps, ja, die einen zum Beispiel immer wieder daran erinnern, einen Moment lang mal innezuhalten und tief durchzuatmen, sowas. Ne? Aber es gibt auch eine Menge gute Selbsthilfebücher und so weiter. Also das ist wirklich vielleicht das Problem, dass es auch ganz, ganz viel eben gibt. Aber sich die Zeit zu nehmen, da was herauszufinden, was so für einen akuten Moment gut ist, im akuten Stress. Es kann auch ein Kraftsatz sein, ja, so ein einzelner Satz, den man sich zwischendurch sagt. Das kann aus dem Yoga eine ganz möglichst einfache Atemübung sein, ja, in der es darum geht, vielleicht tief in den Bauch zu atmen, sich zu erden, ja, so, also etwas möglichst Einfaches. Und was Zweites, was wir machen können, wenn wir ein bisschen Zeit haben, ein bisschen mehr Zeit haben und dann auch sich, ausführlicher unserem Körper und unserer Seele auch zu widmen. Mhm. Und alles, was du da genannt hast, das geht. Ich weiß gar nicht, ob das nötig ist, da jetzt noch so sehr viele andere Sachen zu nennen, weil, Meditation, Qigong, Yoga, Bauchhypnose. Ich würde sagen, dass ich stehe dazu zu sagen, das Wichtigste ist natürlich, es ist sehr individuell, ja, also wenn ich mich entspannt fühle, dann ist es das Richtige und wenn es beim Tanzen ist, ja, ich kann zu Hause Musik anmachen und dazu tanzen, ja, und dann entspannt
sich das. Also auch sportliche Bewegung, ja.
Ja, und gleichzeitig bin ich aber davon überzeugt, aus meiner Arbeit heraus, dass es auch manchmal wichtig ist, aber in Ruhe zu sein. Ne? Also tatsächlich in Ruhe mit sich und auf diese Weise zu entspannen. Ja, auch wenn manche sagen, das liegt mir so nicht, aber das hat dann auch vielleicht bestimmte Gründe, warum einem das nicht so liegt. Und trotzdem brauchst du das manchmal. Sei es in so ganz kleinen Portionen. Ne?
Also einerseits wirklich gucken individuell, was sagt mir zu und sich, ich drücke es jetzt mal nochmal in meinen Worten aus, sich nicht stressen, um entspannen, jetzt zu sagen, ich möchte doch aber jetzt Entspannung üben und ich habe vielleicht eine CED und eigentlich, ne, ich soll mich jetzt idealerweise auch irgendwie täglich entspannen, sondern da zu sagen, gnädig mit sich zu sein, und zu schauen, okay, was fühlt sich für mich gut an und was ist gerade aktuell jetzt auch für mich möglich, machbar und handelbar. Weil ich denke, da sind wir uns auch einig, es ist alles eine Frage oder eine Sache der Kontinuität. Also hier auch zu sagen, was ist für mich in einer gewissen Regelmäßigkeit auch praktizierbar, weil sich da ja meistens dann auch erst die Erfolge, sage ich mal, auch zeigen. Genau. Wenn ich sagen muss, also klar, meditieren zu lernen war schon eine Herausforderung. wirklich in die absolute Stille und Ruhe zu finden. Mhm. Aber mittlerweile, also das ist was, was man, da kann ich auch wirklich nur alle Zuhörenden ermutigen, zu sagen, probiert es, ne? Geht über diesen Schmerz. Es ist, glaube ich, wie beim Sport, wenn man anfängt, joggen zu gehen, am Anfang läuft es nicht, aber man merkt mit der Wiederholung, man findet sich auch besser zurecht. Ja, sehr schön. Was nützt du denn ganz privat zur Entspannung oder kannst du uns da was Schönes empfehlen? Neben der Bauchhypnose.
Ja. Also tatsächlich Bauchhypnose, aber auch andere Arten der Selbsthypnose. Also Hypnose ist ja immer so ein Wort, also da klingeln bei manchen die Alarmglocken und die denken, oh Gott, was ist das denn jetzt? Na, aber letztlich meine ich mit Selbsthypnose sowas wie Entspannungsreisen, ne? Also meistens sehr bildhafte, genau, Fantasiereisen. Also ich bin ein Fan von allem, was ein Kollege von mir, Werner Eberwein, gemacht hat. Der hat eine Menge tolle, also jetzt mache ich ein bisschen Werbung.
Ich weiß gar nicht, ob ich das hier darf
das sein. Genau, das kommt bei den Empfehlungen her. Aber es gibt natürlich auch andere Kollegen, die wirklich da sehr schöne Sachen, sehr durchdacht entwickelt haben und auch speziell zur CED. Agnes Kaiser-Reckers hat eine Reihe von, oder hat nicht, ja, also eine Audio- Datei, also CD ist ja so out, ja, da soll ich sagen, meine CD mit, ich glaube, 17 Tracks oder so, alle mit spezifisch für CED-Patienten entwickelten Fantasiereisen herausgebracht. Sowas nutze ich schon. Und ich habe so auch so eine Lieblingsübung und weiß nicht mal, woher die noch kommt, ja, so bei der ich einfach, ich nenne das die Drei-Ebenen-Übung, bei der ich einfach abends vorm Schlafengehen nochmal durchgehe, was habe ich getan, was habe ich gedacht und was habe ich gefühlt, ja, also sowas ganz Sortierendes und Ordnendes, schön, um das dann auch loszulassen, also das finde ich so, also sowas ganz, ganz Einfaches hilft mir oft am besten. Und ja, so. Das, und ich merke so mit der Zeit, so über die Jahre ist ich, und auch bei meinen Patienten merke ich, also die Menschen finden so mit der Zeit, wenn sie sich damit beschäftigen, etwas, was auch gut für sie passt. Ja, also was individuell gut passt und was dann auch praktikabel ist, wenn man so ein bisschen dabei bleibt und die Augen offen hält.
Das kann ich auch absolut nur bestätigen, tatsächlich. Also mir hat das geholfen, wie du auch meintest, gerade mit Klarheit und Struktur. Ich habe ein kleines Journal, also so wie so ein Kalender, wo ich auch viel niederschreibe, um es dann auch aus meinem Kopf rauszulassen, also in Richtung Mental Load, sage ich mal. Ne? Also alles, ja, was in unserem Kopf uns vielleicht noch beschäftigt oder blockiert, einfach erstmal wegzulegen und zu sagen, so, hey, okay, steht da jetzt auf dem Blatt Papier und so kann ich auch über meine Gedanken dann auch körperliche Entspannung dann auch viel besser erzeugen. Ja, aber super spannend, auch deine Empfehlung, sage ich mal, zu sagen, schaut an alle Zuhörenden da draußen, schaut, was euch gut tut und probiert auch vielleicht das so ein bisschen freudig aus, findet da eure Leichtigkeit mit der Entspannung. Von meiner Seite aus wären wir tatsächlich jetzt auch schon am Ende, deswegen möchte ich dir gerne auch unsere letzte Frage noch stellen. Und zwar, gibt es noch irgendwas, auch unabhängig von Entspannung, was du den Zuhörern und ZuhörerInnen nochmal mitgeben möchtest?
Ja, also das Wichtigste, also was ich allen gerne mitgeben möchte, ist ein Zitat. Auch, es ist auch ein Zitat von einem Kollegen, man kann ja überhaupt von anderen Menschen sehr viel lernen, finde ich. Der sagt immer, wenn du willst, dass es schnell gehen soll, mache langsam. ja, und das ist etwas, was mir sehr hilft. Und in einer Kurzfassung, nehmt euch Zeit. Also Zeit ist, also nehmt euch die Zeit für das, was euch wirklich wichtig ist, für die Menschen, die euch wirklich wichtig sind. Und das Zweite ist, vertraut auf eure Körpersignale. Ja, also alles, was ja, an innerem und äußerem Stress, sei es durch die Erkrankung, durch Symptome, durch Schmerz, durch Dinge, die uns beschäftigen, da ist auch an Schönem, alles sind wichtige Hinweise für uns, was zu verändern. Und wenn, ich glaube, so mit diesen beiden Empfehlungen, glaube ich, da kann man, hoffe ich, doch eine ganze Menge machen, ja. Also, ja.
Super, dann sind wir im Endeffekt auch schon am Ende dieser wundervollen Folge. Und ich möchte mich als erstes nochmal bei dir, liebe Anja, bedanken für deine Zeit und deine Fachexpertise heute vor allem auch, mit uns einmal das komplette Thema Entspannung im Zusammenhang mit CD mal ein bisschen aufzuräumen und auch die Leute ermutigen, sich auf die Reise zu machen, sich dem Thema anzunehmen. Danke dir, liebe Anja.
Ja, sehr gerne, liebe Sissi, dass ihr auch diesem gar nicht banalen Thema, also diesem wichtigen Thema Zeit gegeben habt. Ja, da bin ich gern dabei.
Ja, genau. Zeit ist ein guter Aspekt. Wir werden wahrscheinlich heute ein bisschen unsere angestrebte 30-Minuten-Marke auch geknackt haben. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem eine super Zeit und an der Stelle auch nochmal ein Danke an alle unsere Zuhörenden. Genießt diese Folge vielleicht auch noch ein zweites Mal mit einer entspannten Tasse Tee oder bei einem entspannten Spaziergang. Und genau, an der Stelle vielleicht auch nochmal ein Ausblick. Es geht in kommender Zeit mit einer neuen Folge weiter rund um CED und Ernährung. Deswegen abonniert vielleicht auch unseren Podcast oder bleibt auf jeden Fall aktiv dabei, damit ihr diese Folge dann auch nicht verpasst. Und in diesem Sinne, danke nochmal auch im gesamten von der gesamten DCCV und besonders vom Landesverband Berlin-Brandenburg. Ich freue mich, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Liebe!